Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth.
Hallo, hier ist das Rasengeflüster zurück aus der Sommerpause. Heute gibt's mal eine etwas längere Vorrede. 5 Jahre gibt's uns jetzt schon auf dem Podcastmarkt. Bin ich sehr, sehr glücklich. Und ich bin glücklich darüber, dass unser kleines, zartes Pflänzchen, was ich einst zusammen mit Sebastian Schupan gesät habe, immer noch blüht und am Leben ist auf diesem sehr umkämpften Podcast-Markt. Ich freue mich, dass Schuppi weiter hin und wieder am Start ist, genauso wie ein Paco Testroth oder der ein oder andere Stammgast. Das macht das Rasengeflüster aus. Das Rasengeflüster sind auch ganz unterschiedliche Facetten. Wir haben mit Fußballkommentatoren gesprochen, mit ehemaligen Fußballern, wir sind mit Marco Hartmann durch die Welt gereist und wir hatten, das war ein absolutes Novum, die aktive Fanszene von Dynamo Dresden hier zu Gast. So sind bis heute 212 Folgen entstanden. Jetzt klingt das so ein bisschen nach Abschied. Nein, das ist noch kein Abschied. Ich habe den Sommer aber genutzt zum Nachdenken. Auch über das Rasengeflüster. Eins ist klar, aufgrund meines Jobs, der nicht weniger, sondern eher mehr wird, vor allem durch das Radio, aber auch als Hallensprecher, als Livestream-Kommentator, Event-Moderator und als Co-Autor eines zweiten Podcasts, muss ich ein bisschen was ändern hier. Das Rasengeflüster ist und bleibt mein privater, ganz persönlicher Podcast, den ich mit einem gewissen Anspruch weitermachen will und quasi alleine betreibe. Und deshalb habe ich mich entschieden, auch schweren Herzens, dass das Rasengeflüster künftig wahrscheinlich nur noch alle 2 Wochen erscheinen wird. Weiter am Start sind Schuppi, Paco, Marco Hartmann wird demnächst mit Folge 3 zu seiner Weltreise kommen und. Ich habe viele weitere Ideen, aber ich schaffe es einfach aktuell nicht, wöchentlich eine neue Folge an den Start zu bringen. Dafür einfach Verständnis und ich hoffe, ihr seid weiter dabei, wenn eine neue Folge vom Rasengeflüster erscheint. Alle 2 Wochen soll das Rasengeflüster weiter erscheinen und hin und wieder wird es auch wöchentlich eine neue Folge geben. Und jetzt starten wir hinein in Folge 213 mit einem alten Bekannten. So wie wir in die Sommerpause reingegangen sind im Rasengeflüster, so gehen wir auch raus aus der Sommerpause mit dem Mann, der uns aus der Gegend rund um Ingolstadt zugeschaltet ist. Und das ist heute auch das ausführliche Thema. Vorschau auf die 3. Liga. Paco Testroth ist in der Leitung. Paco, schön, dass es klappt.
Ja, Jens, hallo, ich grüße dich.
Schön, dass du weiter an Bord bist und sag ganz kurz, Frauenfußball-Weltmeisterschaft, wie intensiv verfolgst du das Ganze?
Ich habe ein Spiel geguckt, das unserer Deutschen heute.
Oh.
Ja, das habe ich geguckt, weil ich frei hatte. Das war es dann aber auch. Mehr habe ich noch nicht mitbekommen. Die Ergebnisse habe ich mitbekommen, teilweise. Die Vorberichte habe ich auch teilweise mitbekommen, über die eine Spielerin oder von Sambia,
glaube ich. Ja, das habe ich auch gelesen.
Das ist ein bisschen so, aber ansonsten mehr. Ist aber auch schwierig um diese Uhrzeit, finde ich.
Ja, und das Turnier hat ja auch gerade erstmal begonnen. Ich glaube, K.O.-Spiele sind dann auch nochmal was anderes. Da schaut man dann vielleicht auch gebannter und gefasster zu. Jedenfalls ist die deutsche Mannschaft natürlich gut gestartet mit dem 6:0 gegen Marokko. Und apropos gut gestartet ist Lionel Messi in Miami. Du hast das sicherlich mitbekommen. Also gleich mal das Türchen geschossen, das Entscheidende im ersten Spiel. Alle waren hellauf begeistert. Du auch?
Ja, absolut. Also der Mann, der schreibt Geschichten gerade. Und ja, ich fand dieses Bild von David Beckham einfach faszinierend, wie alle drumherum die Kameras gezückt haben. Ich glaube, bei der Einwechslung, und Beckham saß da einfach nur und hat den Moment aufgesungen und wow, Gänsehaut. Und ja, also ich glaube, ganz, ganz viele Großen des Sports waren in diesem Moment zu sehen, mit LeBron James, mit Serena Williams, mit David Beckham, mit Lionel Messi, also, und dann noch dieser Abschluss des Tages, also gigantisch.
Und Kim Kardashian war auch da.
Ja, aber die ist ja beim Sport jetzt nicht so groß.
Und wusstest du, dass Kim Kardashian mal Torhüterin gewesen ist? Hat sie dann danach gesagt.
Ja. Alles klar.
Ach, Mann, oh. Ja, hat sie wirklich gesagt. Und ihre Kinder sind ganz große Fußballfans, deshalb reist sie quer durch die Welt, um Fußballspiele für ihre Kinder zu sehen. Und sie muss ja neulich sogar mal Erling Haaland angerufen haben, weil ihre Kinder mit dem unbedingt telefonieren wollten.
Richtig, da habe ich sogar so den Hype gelesen, dass jetzt Erling Haaland verflucht ist oder nicht, weil irgendwie immer, wenn Kim Kardashian jemand trifft, sind die Spieler danach verflucht und die City-Fans haben jetzt Angst davor.
Ich glaube, da muss man sich relativ wenig Angst machen. Zurück nochmal zu Lionel Messi, denn das interessiert mich jetzt tatsächlich. Ich habe darüber so ein bisschen auch diskutiert und bin noch nicht zu einer festen Meinung gekommen, auch mit den Leuten, mit denen ich diskutiert habe. Du hast das sicherlich mitbekommen, als Messi ankam in Miami, war er als erstes einkaufen in einem großen Supermarkt. Und da habe ich mich gefragt, naja, allzu häufig wird das Lionel Messi sicherlich nicht tun, in den großen Supermarkt gehen, weil das hat man ja auch da schon gesehen. Messi ist jetzt nicht der bekannteste Sportler sicherlich in Miami, aber man kennt ihn, man hat ihn sofort natürlich fotografiert. Also Messi und Cristiano Ronaldo werden seltener einkaufen gehen. Ich frage mich, wie oft geht der geneigte Bundesligaspieler, sagen wir mal in Mats Hummels, Joshua Kimmich, wie oft gehen die ins Supermarkt einkaufen und kennen die, wissen die, was ein Stück Butter kostet?
Ich vermute mittlerweile zum Beispiel an Mats Hummels, glaube ich, recht viel, weil ja, er ist jetzt ja auch mittlerweile in der Öffentlichkeit Single, so wie man es ja mitbekommt. Und also ich finde, wenn man ihn gerade auf Instagram verfolgt, nimmt er an sehr, sehr vielen Festivals zurzeit teil und auch da unter den normalen Leuten und nicht so im VIP-Area und sowas. Mhm. Von daher glaube ich auch nicht, dass er da ein Problem mit hat. Aber ich glaube auch generell in Dortmund kennt ihn eh mittlerweile jeder und da geht er. Wie es ein Joshua Kimmich macht, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben auch drei Kinder. Vermutlich, ja, ich weiß es nicht. Also von ihm kriegt man ja privat sehr, sehr wenig mit. Aber ich glaube, in Deutschland ist es, glaube ich, auch noch relativ entspannt, könnte ich mir vorstellen.
Ich hätte jetzt gedacht, nee, die gehen nicht einkaufen, die lassen einkaufen gehen durch die Lebensgefährtin oder durch irgendjemand anderes. Ich kann mir ganz ehrlich einen Mats Hummels im Kaufland, ich nenne jetzt einfach mal einen Namen, schlecht vorstellen, weil der kommt doch von der, ja, von der Gemüsetheke vielleicht bis zum Pastaregal und muss zwei Selfies oder zwei Fotos schießen.
Aber Jens, jetzt vergleich bitte einfach Borussia Dortmund mit Dynamo Dresden. In Dresden, sage ich jetzt, kannte uns Spieler auch jeder.
Und du warst trotzdem einkaufen?
Und trotzdem konnten wir doch alles normal machen. Und wenn da mal ein, zwei Leute kamen, die gerne mal ein Foto mit einem machen wollten, ja, dann machst du es doch gerne, weil du dich doch freust. Aber das ist doch nicht, wir sind doch hier nicht in Tokio oder sonst wo, wo du dann belagert wirst. Also ich glaube jetzt nicht, dass es in Dortmund mehr Menschen gibt als in Dresden, die Spieler erkennen. Glaube ich einfach nicht. Gut. Und dann im Verhältnis sind wir ja für die Menschen in Dresden genauso viel wert, also genauso besonders gewesen wie ein Mats Hummels in Dortmund.
Ja, ohne Frage. Mich hat es bloß eben ein bisschen interessiert und wie gesagt, ich hätte mir das so jetzt nicht vorstellen können. Und das meine ich jetzt gar nicht dekadent oder abgehoben, sondern weil ich mir denke, weil der dann nicht viel weiterkommt beim Einkauf, weil ja alle sagen, Mensch, kann ich mal ein Foto, kann ich mal dies? Oder verkleidet der sich dann entsprechend? Also zieht vielleicht ein besonderes Basecap auf oder setzt eine Sonnenbrille oder eine Brille auf?
Oh. Die Szene gibt's ja von Ronaldo, ne? In der Serie, wo er in Paris im Disneyland war. Also die war schon geil, fand ich. Aber Ronaldo und Hummels ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied.
Ja,
also
davon kannst du ausgehen.
Ich denke schon, dass er ein relativ normales Leben führen kann. Hm. Und ich glaube auch mittlerweile so weit ist, dass ihm dann egal ist und er macht sein Ding.
Ja, weil ich mir eben sage, eine Taylor Swift, also jetzt Mats Hummels und mit Taylor Swift zu vergleichen, ist weit hergeholt, aber die hat neulich mal gesagt, sie kann eben gar nicht rausgehen. Sie macht alles in ihrem Haus da kann sie auch so sein, wie sie ist, aber wenn sie raus ist, weiß sie natürlich sofort, wenn sie raustritt, sind 150.000 Paparazzis um sie herum.
Ja, gut, ist aber auch für mich ein Weltstar und es ist nochmal was anderes. Klar, Mats Hummels ist ein Fußballstar, aber Taylor Swift ist nochmal was anderes und lebt in Amerika, denke ich mal. Da sind ja auch nochmal Paparazzi anders, aber in Deutschland sehe ich jetzt selten Paparazzi über die Straßen rennen. Da muss schon wirklich ein Justin Bieber hier in Deutschland unterwegs sein, dann ist es auch, aber ich glaube nicht für Mats Hummels.
Hast du Taylor Swift-Karten bekommen für nächstes Jahr?
Du hast dich gar nicht bemüht.
Ja. Ich auch nicht. Aber lass uns mal um die Fußball-Dinge kümmern, denn dafür sind wir hier im Podcast. Zweite Liga geht los. Ist die erste der großen Ligen, die startet in Deutschland. Die ist schon gut besetzt, sage ich mal, jetzt mit den Absteigern, mit Hertha BSC und mit Schalke 04. Also das liest sich wirklich klasse. Eröffnungsspiel Freitagabend, HSV gegen Schalke. Und alle sagen, Schalke ist der Top-Favorit. Sagst du auch?
Ja, würde ich auch zustimmen. Glaube ich auch, weil haben die Mannschaft größtenteils zusammengehalten, beziehungsweise das, was sie geholt haben, das hat schon Hand und Fuß, finde ich. Also kennen sich in der zweiten Liga aus und ich finde den Kader schon echt stark. Mal gucken, wie es jetzt wieder ist, weil am Freitagabend hat sich ja direkt der Innenverteidiger das Kreuzband gerissen. Oder am Samstag, ne? Das ist natürlich schon wieder, war ja wahrscheinlich ein Stammspieler, vorgesehener Stammspieler. Aber insgesamt glaube ich schon, dass Schalke als Topfavorit ins Rennen geht. Und dahinter, ja, sehe ich den HSV natürlich, St. Pauli sehe ich dahinter. Und ich würde sogar so weit gehen, den Karlsruhe SC auch. Also,
du auch.
Finde ich eine sehr interessante Mannschaft. Ja, ich habe es jetzt auch tatsächlich von Matuschka gelesen. Mhm. Aber finde ich echt eine interessante Mannschaft, weil die waren in den letzten Jahren schon immer gut. Und ich meine, wenn ich einen Lars Stindl, unangefochtener Stammspieler von Borussia Mönchengladbach, dazu bekomme und der immer noch topfit ist, und wenn ich das Tor gegen Liverpool gesehen habe,
großartig, oder?
Kann, plus das neue Stadion komplett fertig, dann kann das schon interessant werden, so mit dieser Mannschaft. Also das Mittelfeld mit Gondor, Vanicek, Stindl, das sucht seinesgleichen, finde ich schon fast in der zweiten Liga. Also die sind gut.
Düsseldorf?
Und dann, ja, schwierig einzuschätzen, ne? Also ich denke schon, das, was sie haben, ist stark. Müssen aber erstmal Kovnatschki ersetzen. Ob das Vermeil hinkriegt, weiß ich nicht. Und Düsseldorf hat halt echt gerade so einen kleinen Kader, da darf gar nichts passieren, ne?
Naja, aber es ist ja natürlich noch ein bisschen Zeit. Also hast ja noch rund einen Monat, um was zu machen.
Ja, und dann hast du Hertha. Boah.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Was ist mit Hertha? Hertha ist ja so ein bisschen Wundertüte, oder?
Ja, komplett. Also, ja klar, haben sie für mich mit Fabian Reese einen Top-Spieler verpflichtet. Der war bei Kiel schon immer... Der war schon Top-Spieler, aber gefühlt ist dort nur Chaos, wie man es von außen mitbekommt. Und so ein Vor.
Was für ein Trainingslager, oder? Also da reden mehr über den Torhüter und über diesen Skandal, den es dort gegeben hat, als über das Sportliche. Und sie wollten ja endlich nach dem Abstieg mal sagen, okay, wir sorgen für Schlagzeilen auf dem grünen Rasen.
Ja, komplett. Und Paderborn hat man noch. Ich glaube, die sind auch sehr interessant. Die haben sich sehr, sehr interessant, finde ich, verstärkt. Wird auf jeden Fall eine richtig spannende Liga und ich freue mich, dass wieder losgeht.
Aber Paderborn, ganz ehrlich, Paco, ich habe ja Max Kruse gesehen im Test gegen Dynamo.
Okay.
Der hat schon noch 2 Kilo zu viel drauf, muss man wirklich so sagen.
Aber die hat er doch immer.
Ja, natürlich, sagen auch alle, klar. Und man merkt auch sofort, der hat das Gefühl für den Ball, ist dann sofort bei den Toraktionen mit dabei. Das verlernst du nicht. Und trotzdem, um ansatzweise 60 Minuten durchzuhalten, glaube ich, muss der Konditionstrainer noch ein bisschen was machen.
Aber was wird die Aufgabe von Max Kruse? Wird Max Kruses Aufgabe sein, 34 Spiele 90 Minuten zu spielen? Oder, weil Paderborn war jetzt nicht so verkehrt in den letzten Jahren schon, und wenn du vielleicht da den Spieler bekommst, der die letzten 25 Minuten nochmal das Heft in die Hand nimmt und für die Momente sorgt. Sie werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Und ich bin gespannt. Also ich finde, sie spielen immer einen interessanten Fußball und sie geben dem offensiven Fußball, den Umschaltfußball, den sie mal haben, jetzt nochmal eine andere Note mit, indem sie Max Kruse und auch Grimaldi verpflichtet haben.
Was ist mit St. Pauli?
Ja, waren schon gut letztes Jahr in der Rückrunde.
Und
haben halt Paccarada verloren, muss man sagen. Der hat schon viel gemacht bei Pauli. Aber wenn die es ein bisschen aufrechterhalten können, was sie in der Rückrunde gemacht haben, dann natürlich eine hochinteressante Mannschaft. Beherrschen dieses 4-4-2-System mit der Raute schon fast nahezu perfekt. Und ich meine, das ist schon ein besonderes System. Und die letzten, die ich so gespielt habe, war Werder Bremen immer und wie erfolgreich sie waren. Weil dieses System halt wirklich schwierig zu knacken. Es ist verdammt schwierig, selbst zu spielen. Wenn du es aber kannst, dann bist du für die Gegner sehr, sehr schwierig zu packen. Und haben sich, glaube ich, auch mit Albers interessant verstärkt, weil auch der gibt dem Paulianer-Spiel wieder eine andere Note nochmal mit. Das ist eine super Liga, ey. Also wirklich spannend.
Ja, finde ich auch. Ostvereine, Magdeburg, Rostock. Schätze Magdeburg sogar ein bisschen stärker allen als Rostock. Magdeburg hat schon auch nochmal gut zugelegt. Also der erste Eindruck sagt mir, mit dem Abstiegskampf haben die in dieser Saison relativ wenig zu tun.
Ja, glaube ich auch nicht, weil sie halt einfach eine eigene Art Fußball zu spielen haben und die ist halt einfach für viele Mannschaften nicht greifbar. Haben aber mit Quarteng natürlich einen Spieler verloren, der hat letztes Jahr schon den Unterschied ausgemacht bei Magdeburg. Haben Aslan dazu bekommen, aber wie der funktioniert, aber wie der funktioniert, weiß man auch noch nicht, weil, muss man ganz klar sagen, in Kiel hat er ja nicht so funktioniert. Ja. Bei Dynamo jetzt ein bisschen besser. Deswegen wird es spannend. Ne? Ich finde auch Wiesbaden wird auch spannend. Also geht Hollerbach noch oder geht er nicht? Weil er ist immer noch da und wie die gespielt haben gegen Bielefeld, das war schon beeindruckend. Also
ohne Frage. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Wiesbaden Hollerbach halten kann. wobei die Nummer mit Union natürlich kräftig schief gegangen ist. Wiesbaden natürlich Kandidat dort unten im Abstiegskampf, ähnlich wie Osnabrück. Elversberg für mich sowieso, weil die so, naja, über den Zielstrich gekrochen sind. Wobei, auf der anderen Seite werden viele sagen, wir fahren nach Elversberg und holen dort die 3 Punkte. Elversberg ist so im Grunde genommen der Sandhausen-Ersatz.
Ja, nur mit einem ganz anderen fußballischen Ansatz.
Ja, na, logisch.
Muss man sagen. Nein, aber ich gebe dir schon recht. Also Elversberg ist ja wirklich, ja, wir haben ein Jahr lang gesagt, die brechen doch nochmal irgendwann ein so und sind nicht eingebrochen, oder beziehungsweise 2 Jahre sind ja da vorne so auch schon aufgestiegen, aber ja, wird spannend zu sehen. Gerade auch Auftaktspiel in Hannover wird schon schwierig für Elversberg und Hannover, boah, ich glaube, schon eine gute Truppe und der Leitl formt sie langsam. Wenn man da mal eine richtige Rutsche kriegt zum Beginn, dann könnte es schon eklig werden. Ja, Wiesbaden, klar, also du sagst es mit Hollerbach und Union, was da jetzt so wirklich passiert ist oder beziehungsweise was da noch passieren wird, ich weiß es nicht so richtig. Man bekommt es ja eigentlich immer nur von Steffen Baumgart gesagt, dass da nicht was nicht funktioniert.
Verrückt, oder?
Ja, aber absolut. Ja, und dann hat man halt noch so Braunschweig, Fürth, Kiel. Kiel hat einen großen Umbruch. Ja, wo finden die sich alle wieder? Und Osnabrück hat natürlich schon Spieler mit Qualität verloren, muss man wirklich sagen, mit Köhler, Shimakala, Traoré. Oh, das könnte ihnen schon wehtun.
Ja, wird sehr interessant und gespannt bin ich natürlich auch, was Christian Fjell macht.
Ja, klar.
Als Trainer in Nürnberg jetzt, als Chefcoach, seine erste Saison dort beim Club. Auch das wird spannend zu sehen sein und zu erleben sein. Also die zweite Liga natürlich eine sehr, sehr spannende und aufregende Liga. Geht jetzt, wie gesagt, los mit dem ersten Spieltag, schon mit ziemlich spannenden Begegnungen. Du hast auch gerade schon gesagt, Hannover zum Beispiel gegen Elversberg, Hamburg gegen Schalke, das Eröffnungsspiel, Samstagabend dann Düsseldorf gegen Hertha. Magdeburg spielt beim Aufsteiger, beim SVW in Wiesbaden. Rostock eben gegen Christian Fjell und den ersten FC Nürnberg. Da ist einiges geboten. Und unsere Liga, es ist ja die dritte Liga, ja, lieber Paco, die startet dann eine Woche später. Wie war die Sommervorbereitung in Ingolstadt? Wie ist die Stimmung bei euch im Team?
Ja, die Vorbereitung war sehr, sehr intensiv, muss man wirklich sagen. Kommen ja quasi gerade aus dem Trainingslager wieder. War anstrengend, so wie es sein soll, war umfassend. Also dadurch, dass wir halt auch wirklich einen großen Umbruch hatten und nur noch ganz wenige Spieler der letzten Saison übrig geblieben sind. Einen neuen Trainer quasi, klar, er kam, Kölner kam am Ende noch, aber ist ja trotzdem jetzt erstmal so seine richtige erste Vorbereitung. Haben wir sehr, sehr viel Input bekommen. Aber klar, die Stimmung ist natürlich positiv. Man will was bewirken, man findet sich gerade zusammen. Haben jetzt ein Testspiel gegen Heidenheim gehabt, was ja auch jetzt mal in die richtige Richtung ging, so, wo sich langsam das System verfestigt und man immer mehr dazulernt, weil ich muss halt echt sagen, ist eine große Form des Zulernens, was wir einstudieren wollen, beziehungsweise was wir verinnerlichen sollen. Das fordert Aufwand. Aber klar, wird Zeit, dass jetzt langsam losgeht. Ich glaube, die 2 Wochen, die wir jetzt noch haben, tun uns gut. Die brauchen wir auch, die brauche ich auch selbst noch. Und dann wird Zeit, dass losgeht.
Ich will mit dir so ein bisschen über die jeweiligen Vereine sprechen. Grundsätzlich, glaubst du, dass die dritte Liga in der neuen Saison noch spannender, noch knapper, noch enger wird? Oder glaubst du, dass ich ein, zwei Teams dort absetzen werden?
Puh, schwierig nach dem letzten Jahr irgendwas zu sagen, ne? Weil wenn man im letzten Jahr hat man, glaube ich, mit 3 ganz anderen Vereinen oben gerechnet als die 3, die dann am Ende dort waren.
Ein Team auch von euch, ne? Also ihr wart da auch mit dabei bei den Teams.
Ja, klar. Ja, absolut, ne? Deswegen, aber wenn ich dieses Jahr die Vereine sehe, da sind ja wirklich 7, 8, 9 Mannschaften, die wirklich auch von außen schon gefühlt den Anspruch haben, boah, die müssen doch eigentlich ganz nach oben mitspielen, beziehungsweise ganz nach oben wollen. Von daher denke ich schon, dass es viel, viel ausgeglichener wird.
Noch ausgeglichener?
Ja, also im Prinzip muss man ja sagen, war letztes Jahr erst zum Ende hin ausgeglichen. Vorher war ja eigentlich mit Elversberg ganz klar, also eine Mannschaft, die war ja zur Winterpause schon fast aufgestiegen. Die haben ja dann erst so nachgelassen, sodass es am Ende nochmal wurde. Und richtig spannend, finde ich, wurde es auch erst auf den ganz letzten Spieltagen, wo sich alles wieder zusammengerauft hat. Aber ja, ich glaube, irgendwie dieses Jahr gibt es für mich keinen so wirklichen Favoriten, sondern jeder Spieltag kann, ja, klingt doof, aber kann jede Mannschaft gegen jeden so ungefähr gewinnen, weil ich glaube, die Ausgeglichenheit ist viel, viel mehr da.
Ihr dürft ja gleich für ein Novum mitsorgen. Ersten Spieltag, Sonntagabend, 19:30 Uhr. Bist du ein Fan dieser neuen Anstoßzeit?
Naja,
Sag ehrlich. Also ich habe neulich gesagt, wenn du Sonntagabend also, 19.30 Uhr als Dynamo Dresden in Ferl spielst, sagst du auch Dankeschön.
Also was bringt der Unterschied zwischen Sonntagabend 19.30 Uhr oder Montagabend 19 Uhr? Für die Fans ist es eine Katastrophe ja weiterhin. Natürlich für uns speziell dieses erste Spiel in Aue 19.30 Uhr. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was für eine geile Stimmung es dort sein wird. Also von daher freue ich mich natürlich extrem auf dieses Spiel. Aber für die Fans ist das mit Sicherheit keine Entlastung. Ich als Spieler bin aber schon mal froh, dass es noch wenigstens am selben Tag stattfindet, weil dieses Montagabend, das war so, das Wochenende war vorbei. Mhm. Alle haben gespielt. Ach, du spielst jetzt ja erst noch. Also das gefiel mir selbst überhaupt nicht. Mhm. Von daher bin ich ganz froh, dass noch am selben Tag, aber die Uhrzeit ist natürlich schon krass.
Und dieses Samstagnachmittagsspiel, das späte, das abgesetzte, kannst du mit dem was anfangen? Dieses Highlight-Spiel dann?
Also so an sich finde ich es cool, weil du hast schon viel, viel mehr Fokus darauf, auf dieses eine Spiel. So, das ist schon was anderes, aber wird es zu einem Highlight-Spiel so, weil die Bundesliga spielt um 15.30 Uhr, also ist die erste Halbzeit vorbei. Und wie viele Menschen, die nicht speziell für einen Verein sympathisieren, also der dann um 16.15 Uhr spielt, werden umschalten von der ersten Bundesliga-Konferenz weg hin zum Drittligaspiel. Das wird sich halt die Frage stellen. So, das ist so reingesteckt, aber an sich, klar, ein einzelnes Topspiel zu haben, ist schon immer was Besonderes.
Gehen wir es mal peu à peu durch, ohne jetzt irgendwie Platzierung des Vorjahres, sondern einfach mal so querbeet. Fangen wir mal mit einem Verein an, den du gut kennst und den du am ersten Spieltag gleich mal wieder treffen wirst. Fangen wir mit Erzgebirge Aue an. Die Veilchen haben sich durch eine sehr ordentliche Rückrunde in der Liga gehalten, sind drinnen geblieben. Pavel Dotschev ist dort weiter der Trainer. Da weiß ich immer nicht genau. Boah, Pavel Dotschev, der erfahrenste Trainer in der dritten Liga. Ja, ich bin mal gespannt, ob er die ganze Saison in Aue bleibt. Ich hatte schon den Eindruck, es zum Ende der letzten Saison schon wieder so leichte Tendenzen oder so Knirschgeräusche gab im Erzgebirge, aber vielleicht haben die auch nur die Medien so reingetragen. Sie haben sich Marcel Bär geholt von 1860 München, das ist sicherlich der prominenteste Neuzugang. Wenn ich es jetzt von außen betrachte, würde ich sagen, es reicht für einen soliden Mittelfeldplatz.
Okay, ja, wird spannend, glaube ich, in Aue. Sie haben halt schon einen gewissen Umbruch gehabt jetzt in der Sommerpause, finde ich. Haben Dima abgegeben, haben Jonic abgegeben. Mhm. Ich glaube schon, gerade Dima, ein Spieler, der das Spiel von Aue in den letzten Jahren schon geprägt hat. Haben jetzt Marcel Bär dazu bekommen, vor 2 Jahren Torschützenkönig geworden. Im letzten Jahr leider verletzungsbedingt die ganze Saison ausgefallen. Also ein spannender Spieler und der, wie er selbst ja gesagt hat, aus dem Trubel aus München weg wollte, wieder in eine ruhigere Umgebung, die hat er in Aue, das muss man ganz klar sagen. Also da ist der Fokus schon komplett auf dem Fußball. Ja, ich bin gespannt, was uns am ersten Spieltag erwarten wird. Ich glaube, wenn Aue zu einer Heimmacht wird, sind sie immer unfassbar schwer zu schlagen und kann sich viel entwickeln. Ich glaube, Pavel Dotschev weiß, was er tut. Hat es in der Rückrunde auch beeindruckend gezeigt. Am Ende ist wieder ein bisschen abgeflacht und unser letztes Spiel dort bleibt natürlich bei mir in positiver Erinnerung und ich hoffe, dass wir direkt nächste Woche Sonntag dann da ansetzen können, wo wir aufgehört haben.
Tendenz? Eher oben, eher unten? Oder hast du noch gar keine Tendenz für Erzgebirge Aue?
Nee, habe ich tatsächlich noch nicht so. Ich glaube schon, dass sie im oberen Drittel mitspielen werden. Und wenn sie da diese Mentalität entwickeln, die im Erzgebirge halt ist, dann ist immer viel mehr möglich. Weil Aue war noch nie Favorit. Also auch in der Saison, als sie damals aufgestiegen sind, sind sie auch nicht als Favorit in die Saison gegangen, haben aber in 38 Spielen, glaube ich, 10 Gegentore nur gekriegt und sind am Ende mit aufgestiegen. Also von daher, ich glaube, Aue muss man immer mit rechnen, ganz klar.
Was ist mit Arminia Bielefeld? Abgestiegen in der Relegation gegen den SVW in Wiesbaden. Gab natürlich viele Diskussionen dann danach um die ganzen Begleitumstände. Ein Komplettumbruch. Also du hast bei euch von einem Umbruch gesprochen, aber bei Arminia Bielefeld ist er nochmal viel größer, weil du brauchst 2 A4-Seiten, um Zugänge und Abgänge drauf zu bekommen. Dann noch ein neuer Trainer. Erinnert mich sehr an die Situation bei Dynamo Dresden in der Vorsaison.
Ja, nur ich muss dazu sagen, ich kenne gefühlt keinen Spieler, den Arminia Bielefeld verpflichtet hat. So. Also das ist halt wirklich, das ist so eine unbekannte Namen der Spieler. Schipnowski kenne ich, klar, aber Fabian Klos kennt man natürlich auch, der geblieben ist, noch ein weiteres Jahr. aber trotzdem ist das für mich eine sehr, sehr unbekannte Mannschaft und haben natürlich einen Kracher direkt zum Auftakt. Also deswegen finde ich, da ist schon ein großer Unterschied, weil Dynamo Dresden hat schon Spieler im letzten Jahr verpflichtet bzw. gehabt, die man schon kannte und die Liga auch kannten. Mhm. Also von daher ist natürlich jetzt der freie Fall gewesen die letzten 2 Jahre bei Bielefeld und wenn du jetzt direkt in Dresden startest, ist, glaube ich, nicht so eine dankbare Aufgabe.
Trotzdem, die werden immer wieder genannt als Aufstiegskandidat. Also ich höre Bielefeld und Sandhausen bei den Absteigern immer wieder, die müssen doch zu den Kandidaten zählen, wenn es um den Aufstieg geht.
Aber ich glaube, das ist auch immer einfach von allen zu sagen, so wenn man sich nicht wirklich festlegen möchte, dann nennt man einfach die 2, 3 Absteiger.
Ja. War ja letztes Jahr auch so.
Nee, von daher, das ist immer einfach zu sagen. Also ja, wie gesagt, wir haben uns im letzten Jahr schnell gefunden, haben am Anfang gut gestartet und da hat man alle gedacht, okay, die haben sich schnell in der Liga zurechtgefunden. Dynamo und Aue ja nicht so. Ja, die Endtabelle hat dann was anderes ausgesagt. Also mal abwarten. Also ich glaube nicht, dass Bielefeld selbst so offen auch sagt, wir müssen direkt wieder aufsteigen, weil der Umbruch ist schon riesig. Also neuer Sportdirektor, neuer Trainer, neuer Torwarttrainer, der ja schon jahrelang den Verein auch ausgezeichnet hat.
Ja.
Und einen kompletten Umbruch der Mannschaft. Also da sind ja maximal 3 Spieler übrig geblieben.
Wie siehst du den neuen Trainer? Michael Kniert, der die 3. Liga aber kennt. Also der ja vom SCV gekommen ist.
Also brutal geilen Fußball haben sie beim SCV gespielt, muss man wirklich sagen. Also was er da aus diesen Mitteln gemacht hat, war brutal geil. Aber jetzt natürlich der Unterschied, beim SCV will man ein Spiel gewinnen. In Bielefeld sollte man ein Spiel schon gewinnen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn dann andersherum der Gegner ist, wenn jetzt Ferl gegen Bielefeld spielt, ja, dann will man als Ferl, ist das was Besonderes, wenn man dieses Spiel gewinnt. Wenn man nicht gewinnt, dann ist es, ja, okay, ist halt der große Nachbar. Wenn jetzt aber Bielefeld gegen Ferl spielt, muss man das Spiel gewinnen, weil ansonsten ist es ja eine Katastrophe, dieses Spiel zu verlieren. Und da ist natürlich schon wieder ein Unterschied.
Machen wir mal weiter mit der 2. Mannschaft von Borussia Dortmund, die ja dann auch in der Liga drinnen geblieben sind, so in der Rückrunde, zu Beginn der Rückrunde auch mal so ordentlich zittern mussten, aber es dann geschafft haben, auch mit ihrem Trainer, mit Zimmermann, die Klasse zu halten. Auch dort natürlich so ein Umbruch, natürlich, weil ein paar Spieler auch gegangen sind, auch alterstechnisch gegangen sind. Wie siehst du die 2. des BVB aufgestellt für das 3. Jahr jetzt in Folge in der 3. Liga?
Ja, man muss erstmal sagen, mit Nimunja oder Njamba, wie er auch immer gesprochen wird, haben natürlich schon Riesenqualität verloren. Also der war schon in der Rückrunde schon ein absoluter Unterschiedsspieler. Aber ja, eine typische 2. Mannschaft, glaube ich, haben ja auch von uns Justin Butler dazu bekommen. Ein guter Spieler und bin gespannt, wie er sich dort entwickelt. Und deswegen ist in einem Spiel ist immer schwierig, gegen diese Mannschaften zu spielen, weil sie spielen immer befreit auf, ohne Druck und deswegen, ich glaube, auch dieses Jahr wieder werden sie in vielen Spielen begeistern und werden auch ihre Punkte wieder machen.
Machen wir mal bei D weiter, Dynamo Dresden. Aha. Ich muss mal sagen, hier in Dresden ist schon gewissermaßen eine kleine Euphorie aktuell, weil natürlich die Vorbereitung sehr, sehr ordentlich lief. Alle wissen auch, dass man sich für eine sehr gute Vorbereitung nicht viel kaufen kann, aber das war schon sehr, sehr ordentlich. Unentschieden gegen Slavia Prag, ein Sieg gegen den SC Paderborn, viele Dauerkartenverkäufe, auch die Neuzugänge, die 4 funktionieren bislang sehr, sehr ordentlich. Und natürlich geht man, ähnlich wie damals in der Saison 2015, 2016, sehr offensiv mit dem Saisonziel um. Und das ist damals gut gegangen und jetzt hoffen natürlich alle, dass es auch diesmal gut geht.
Ja, kann ich verstehen. Nach der Rückserie, dann hat man eine gute Vorbereitung gespielt, hat in meinen Augen trotzdem 2 sehr wichtige Spieler verloren mit Tim Knipping und Arslan. Die waren schon prägend für das Spiel in Dresden, finde ich. Hat aber jetzt natürlich gerade mit Robin Meissner einen Top-Spieler dazu gewonnen. Also der hat schon in Köln seinen Job aber mega gut gemacht. Ja, bin gespannt. Im Moment funktioniert, glaube ich, auch vieles. Ich sehe jetzt, dass Scheffel sehr, sehr viele Tore in der Vorbereitung gemacht hat, der so ein bisschen so ein Wackelkandidat war. Und man erhofft sich natürlich jetzt genauso, dass die Jungs das in die Saison auch mit übernehmen. Und ja, ich sehe sie auch schon als, also wenn es für mich einen Favoriten geben würde in der Liga, dann ist es Dresden. Einfach weil die Mannschaft größtenteils zusammengeblieben ist, aber ja, ein ekliges Auftaktspiel halt, so wie es andersrum für Bielefeld ein sehr, sehr ekliges Spiel ist für Dresden, weiß man aber in Dresden auch nicht, was erwartet uns von Bielefeld und wenn der Auftakt im Primetime-Spiel in die Hose geht, dann dann kann man sich für die ganze Vorbereitung nichts kaufen. Aber klar, mit der ganzen Wucht, die Dynamo immer hat, und auch mit dem Kader, ja, sollte man schon oben mitspielen.
Ja, das Auftaktprogramm hat es in sich. Also du spielst Bielefeld, dann zwei Wochen später, Pokalpause ja dazwischen, in Sandhausen. Und dann kommt Waldhof Mannheim. Also klar, nach drei Spieltagen weißt du, wo du stehst.
Ja, hundertprozentig. Und ja, man muss halt auch mal gucken, was ist, wenn Paul Will sich mal verletzt. Also das finde ich schon, das ist schon ein Schlüsselspieler. Was ist mit der Verlängerung? Also für mich war Knipser schon, der den Ton hinten angegeben hat. Und war ja nicht umsonst, dass er dann, als es am Anfang schief lief, direkt wieder in die Mannschaft kam und dann auch in die Bresche gesprungen ist. Also das sind schon so zwei Schlüsselpositionen. Aber insgesamt ist schon eine enorme Qualität vorhanden. Und ich denke schon, dass Dynamo einige viele Spiele gewinnen wird.
Ja, es soll ja noch ein Defensivspieler kommen. Bestmöglich einer, der Innenverteidigung und Sechser spielen kann. Und ich denke mal, da wird es ja sich um einen erfahrenen Spieler handeln. Bin mal gespannt. Also da wird man auf jeden Fall noch was tun. Der MSV Duisburg ist das nächste Team, was ich mit dir besprechen will. Pascal Köpke ist dort so von den Namen her für mich der prominenteste Neuzugang. Ansonsten hat sich im Vergleich zu anderen Teams gar nicht so viel geändert bei den Duisburgern, oder?
Naja, sie haben Stoppelkampf verloren. Ja. Also hat in der Rückrunde nicht mehr viel gespielt, das stimmt, aber ist schon
ist eine Institution.
Das Aushängeschild der letzten fünf Jahre gewesen und der hat jedes Jahr 15 Scorerpunkte mindestens gemacht. Also
der Abgang von Julian Hedwar tut ihnen
genau,
auch weh.
Genau, den haben sie noch verloren, zu Dortmund gegangen. Also der war schon gerade in der Rückrunde ja der Unterschiedsspieler. Mhm. Pascal Köpke, habe ich gelesen, ist verletzt. Jetzt da muss man halt auch mal gucken. Er war jetzt lange verletzt in Nürnberg, hat wenig Spieleinsätze gehabt. Ob der direkt wieder so funktioniert, wie er damals in Aue funktioniert hat. Mhm. Ja, das wird man mal sehen, aber insgesamt, ja, schon eine Unbekannte, so die Mannschaft, also laufen gerade ein bisschen so unterm Radar, finde ich.
Und Rot-Weiß Essen? Rot-Weiß Essen hatte sich, glaube ich, auch mehr erhofft, die sind dann zwar drin geblieben, aber ich glaube schon, dass sie sich von der Saison grundsätzlich, gerade auch von der Rückrunde, mehr erwartet hätten, auch dort ein ordentlicher Umbruch, also schon in Kommen und Gehen bei der Mannschaft aus dem Ruhrpott.
Ja, ich glaube, sie hätten gerne gesehen, dass sie das Elversberg der dritten Liga werden. Ja. So gerade auch mit der Wucht, die Essen halt auch hat an der Hafenstraße. Haben von uns Domboja dazugeholt, der für die Tore sorgen soll, weil Engelmann jetzt weg ist. Wird spannend, also in Essen zu spielen ist immer verdammt schwierig. Haben sie auch direkt das Auftaktspiel, aber das ist auch schon wieder so ein Spiel. Ich glaube, Halle hat sich vernünftig verstärkt so. Ja. Also die haben sich auch gefunden, gerade auch hat man ja die letzten Spiele gesehen, aber trotzdem, gerade in Essen denkt jeder, naja gut, wenn wir aber gegen Halle jetzt nicht gewinnen, dann gegen wen ungefähr dann sonst so. Ne? Und ich glaube, die Erwartungshaltung ist schon immer sehr groß. Ja, bin gespannt, gerade dadurch, dass es auch eine sehr, sehr westgeprägte Liga ist, werden sie schon auch gerade bei Auswärtsspielen immer mit einer enormen Wucht auftreten. Und ja, sie hoffen sich natürlich verdammt viel, also liest man ja auch so, dass sie sehr, sehr optimistisch an die Saison rangehen.
Ja, ich glaube, die könnten, wenn sie es durchziehen, so ein Überraschungsteam sein. Weil du Halle gerade angesprochen hast, machen wir mal mit Halle weiter. Sven Müller ist zurückgekehrt von Dynamo Dresden, dafür Tom Zimmerschied gegangen nach Dresden. Einer, der weiß, wo die Bude steht. Skenderovic ist von 1860 gekommen. Baumgart von Erzgebirge Aue, das sind so die Namen, die natürlich auffallen. Dominik Baumann vom FSV Zwickau. Schafft es Halle, etwas entspannter in die neue Saison reinzugehen und vielleicht mal eine Saison zu spielen, ohne ständig mit dem Abstiegsgespenst zu flirten?
Schwierig vorzustellen, weil ich finde, die Spieler, die sie verpflichtet haben, sind eigentlich auch dafür geprägt. Also gerade wenn ich Dominik Baumann sehe, der die letzten Jahre immer gegen Abstieg gespielt hat und der seine Qualitäten hat. Also er wird schon weiter auf seine Tore schießen in Halle. Aber ich glaube schon, dass deren Ziel ist, so schnell wie möglich mit unten wenig zu tun zu haben. Aber würde mich jetzt extrem überraschen, wenn Halle oben mitspielen würde. Aber wir werden es sehen.
Was ist mit Freiburg 2? Traust du denn nochmal so eine starke Saison wie in der Vorsaison zu den jungen Freiburger Spielern, die ja wirklich für Furore gesorgt haben, wahrscheinlich das Überraschungsteam schlechthin gewesen sind in der vergangenen Spielzeit?
Ja, ich glaube, das sieht man jetzt auch schon an den Abgängen, die sie hatten. Also Vermey und Kehl, ne? Kehl sind zu Düsseldorf gegangen. Atubolo wird die neue Nummer 1 bei Freiburg. Merlin Röhl ist nach oben gegangen. Treu ist zu St. Pauli gegangen. Also Der linke Verteidiger ist oben in die Bundesliga-Mannschaft hochgegangen. Also da sieht man ja schon, was für eine Qualität Freiburg im letzten Jahr auf den Platz gebracht hat. Und die müssen sie erstmal so wiederfinden. Also natürlich werden sie ihre Aufgabe wieder machen und werden auch wieder da wieder tolle Spieler rausbringen. Aber das war schon eine enorme Qualität und die waren in keinem Spiel der Underdog, muss man einfach sagen, wenn es eine zweite Mannschaft war. Aber die waren schon alle, wo man dachte, boah, die haben viele Jungs dabei, die problemlos Zweite oder Bundesliga spielen können. Und dementsprechend war ja auch die Endplatzierung.
Also kein Abstiegskampf für Freiburg 2. Weil, kannst du dich dran erinnern, damals?
Ja, als Bayern München hat das auch schon mal gemacht.
Ne? Ja, das meine ich. Also, ja,
also Vermeil wird ihnen mit Sicherheit wehtun. Aber es ist so schwierig zu sagen, Jens, finde ich. Also das geht so schnell auf einmal. Aber ich glaube, irgendwie Freiburg ist anders. Und sie werden sich auch dieses Jahr wieder krass auf die Liga vorbereiten. Und ich glaube, sie wollen es auch mit aller Macht unbedingt, dass ihre zweite Mannschaft in der dritten Liga spielt, weil sie einfach das Potenzial sehen, wie viel einfacher es ist, von dort dann Spieler in die Bundesliga zu bringen, weil der Abstand halt nur 2 Ligen ist. Es ist auch eine Menge, aber sie sind halt im richtigen Männerfußball schon.
Die Diskussion höre ich momentan überall, dass doch der ein oder andere Verein es bedauert, dass er seine zweite Mannschaft quasi abgemeldet hat vom Spielbetrieb, weil du natürlich mit ein paar Spielern, die gerade jung sind und noch nicht für deine erste Mannschaft gut genug sind, sagst, was soll ich jetzt mit denen? Die brauchen ja Spielpraxis und dann hängen die da rum, dann kannst du natürlich verleihen, aber musst du natürlich an irgendeinen Verein abgeben, wo du auch nicht weißt, wie dort die Bedingungen sind. Wenn du sie im eigenen Verein hast, weißt du, wie deine zweite Mannschaft funktioniert.
Das ja, und verleihen ist ja auch gut. Immer, du bist weg.
Ja.
Und wenn du unfassbare Form auf einmal hast,
ja,
so, dann nimmt der Profitrainer und sagt, komm, dann trainier hier oben mit, spiel vielleicht mal mit. Und auf einmal explodierst du und bist auf einmal oben dabei. Wenn du verliehen wirst, ja, dann kommst du wieder, dann hast du erstmal eine lange Sommerpause, wo du dich wieder drüber heranarbeiten musst. Der Weg ist viel, viel weiter und ich finde auch immer so, viele sagen, ja, Regionalliga, die zweite Mannschaft, dann ist alles so kompakter und du hast kürzere Anfahrtswege, aber glaube ich, gerade das macht es doch aus. Also es macht doch aus für einen jungen Spieler, ins Erzgebirge zu fahren und dort Männerfußball zu spielen, als dann vielleicht nur in deiner Region zu spielen gegen andere Clubs. Also von daher, also für mich war es das Beste, was mir passieren konnte damals, dass ich in Bremen dritte Liga spielen durfte, weil ich war im Männerfußball und die Jungs von Union Berlin in meinem ersten Spiel, die haben mir gezeigt, was Männerfußball ist und ich nicht denken muss, dass ich jetzt hier der neue Superstar von Werder Bremen bin. Also da war ich mal ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen und aber durch so ein Becken will man doch gerne gehen eigentlich.
Auf Platz 11. Ja. Auf Platz 11 am Weserstadion. Ja, unvergessen. Jetzt bist du beim FC Ingolstadt gelandet. Das ist mein nächstes Team. Du hast schon so am Anfang durchklingen lassen. Natürlich schon ein gehöriger Umbruch bei euch. Hatte sich so ein bisschen angedeutet nach der letzten Saison, dass da was passieren muss, nachdem, da brauchen wir ja nicht drum rumreden, du hast in der letzten Ausgabe auch gesagt, die letzte Spielzeit schon mehr als unbefriedigend für euch gelaufen ist.
Ja, total. Also bis zur Winterpause war es ja einfach noch in Ordnung. So, wir waren zwar mit unserem Fußball nicht so ganz so zufrieden, aber wenigstens mit der Platzierung. Und in der Rückserie sind wir schon ganz knallhart auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Also das war schon heftig. Und ich bin froh, dass wir es am Ende überhaupt noch geschafft haben, den Turnaround hinzubekommen. Und ja, das war schon ja eine unbefriedigende Saison. Und ich glaube gerade auch neuer Sportdirektor, neuer Trainer. Sie haben auch ihre Vorstellung und konnten eine Mannschaft ganz neu zusammenstellen. Wir hatten ja auch einige auslaufende Verträge und wir haben schon den Kern der Mannschaft komplett verändert und ich bin echt gespannt. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr interessante Spieler dazu bekommen. Teilweise ja schon gestandene Zweitligaspieler, aber auch teilweise junge Spieler von anderen Vereinen, die ich bisher im Training richtig interessant finde und einen richtig neuen Funken reinbringen. Aber wie gesagt, es ist alles immer noch Vorbereitung. Für die Vorbereitung gewinnt man keinen Pokal und so ist es. Also in 2 Wochen geht's los und da müssen wir unserem Mann stehen und dann hoffe ich natürlich auf eine viel, viel bessere Saison als die letzte und das muss unser Ziel sein.
Ich würde mich mal ganz kühn aus dem Fenster lehnen und sagen, ihr schneidet besser ab als in der letzten Saison. Aber das ist ja nicht euer Ziel. Euer Ziel ist ja sicherlich schon dort oben mit reinzustechen und mitzukämpfen. Habt ihr schon ein Saisonziel euch ausgedacht? Seid ihr so offensiv wie Dynamo Dresden?
Nee, überhaupt nicht. Gibt's auch keinen Grund zu, weil wir sind, glaube ich, in der Winterpause rangegangen und haben es offensiver formuliert, unser Ziel. Und das ist ja gehörig in die Hose gegangen. Also von daher, lass uns erstmal gut starten, lass uns zusammenfinden. Ich glaube, wir haben viel Qualität in der Mannschaft und dann klingt es doof, aber lass uns erstmal richtig reinkommen in die Saison und dann kann man immer noch mal irgendwann was sagen, aber jetzt gilt es erstmal zusammenzuwachsen und Punkte einzufahren und mal wieder auch Siege einzufahren und Siege genießen zu können, weil die Siege, die wir in der Rückrunde erzielt haben, die konnte man nicht mehr genießen, weil die waren schon fast lebensnotwendig. Mhm. Also von daher, jetzt muss mal wieder eine Euphorie entstehen und eine Power und eine Energie, gerade auch zu Hause mal wieder, weil da war die letzte Saison eine Vollkatastrophe, was wir da abgeliefert haben. Und ich freue mich richtig aufs neue Jahr und Ziele haben wir keine rausposaunt.
Erstes Heimspiel nach dem Auswärtsauftritt in Aue, dann gegen Halle, dann geht's zu Preußen Münster, dann Saarbrücken. Ja, solides Auftaktprogramm, würde ich mal sagen. Also für euch, für die Schanzer. Machen wir weiter mit unserer kleinen Vorschau. Sprechen wir über Viktoria Köln. Hab jetzt gelesen, Olaf Janssen ist bislang ganz zufrieden mit der Vorbereitung. Und freut sich auf den Saisonstart. Ich erwarte Viktoria Köln ähnlich wie in den letzten Jahren, also im soliden Mittelfeld.
Ach, die haben schon Qualität verloren, finde ich. Wenn sie Meißner, Wunderlich, Risse, Siebert, Sontheimer, das sind für mich schon fünf Spieler, die...
Also Abschiedskandidat. Also,
wen haben die neu geholt? So? Also, Das ist ja auch einfach eine Mannschaft, ist schwierig zu verfolgen, weil sie sind nicht so auf dem Radar, von denen wird nicht viel preisgegeben. So. Von daher ist es, glaube ich, schwierig, da was zu sagen. Aber ich finde schon, dass die fünf Spieler, gerade Meißner, Sontheimer, Siebert, die waren schon Unterschiedsspieler im letzten Jahr. Also die Ausfälle muss man erstmal verkraften oder die Abgänge.
Also denkst du, für die könnte es diese Saison etwas schwieriger werden als in den Spielzeiten davor, gerade auch was ihre Offensivkraft betrifft?
Ich finde, wenn sie zusammengeblieben wären, dann hätten sie oben gehöriges Wörtchen mitreden können. So wird es definitiv schwieriger.
Der VfB Lübeck ist zurück in der dritten Liga. Nach zwei Jahren wieder dabei. Die Marzipanstädter für den VfB Lübeck, da müssen wir nicht drum rumreden, geht es darum, drin zu bleiben.
Ja, denke ich auch. Ich glaube, sie haben sehr, sehr viel Erfahrung im Mittelfeld. Also man sagt ja, das älteste Mittelfeld Deutschlands mit Behrens, Boland und Taffertshofer. Aber die drei wissen natürlich, worum es geht.
Ja,
ich glaube, es wird eklig, dort zu spielen. Sie müssen natürlich heimstark werden. Ich glaube, sie haben eine gute Fanbase und müssen ihre Punkte zu Hause holen. Aber ich denke schon, dass es bei denen das primäre Ziel ist, in der Liga zu bleiben.
Machen wir weiter mit Waldhof Mannheim. Waldhof Mannheim mit neuem Trainer, den du kennst. Rüdiger Rehm ist dort jetzt der Chefcoach. Was erwartest du vom Waldhof?
Ja, ich glaube, Rüdi kann da mit Sicherheit ein Feuer entfachen. Ich glaube, er ist schon eine Legende dort im Verein und die Fans haben nach so einer Identifikationsfigur gelächzt. Und ich glaube, gerade in Heimspielen wird er das Stadion schon anzünden und sie werden marschieren bis zum Gehtnichtmehr. So kennt man ihn ja auch, dass er diesen Fußball spielen lassen möchte. Und ich glaube, gerade auch er möchte zeigen, was er kann, nachdem ja leider Ingolstadt am Ende nicht so gut geendet ist. Von daher, Waldhof Mannheim ist immer eine gute Mannschaft, immer gefährlich. Und natürlich ist, glaube ich, der Anspruch in Mannheim, dass sie aufsteigen wollen.
Also, irgendwann wollen sie jetzt mal dort raus aus der dritten Liga. Also keiner will dauerhaft in der dritten Liga bleiben. Und raus will auch 1860 München. Aber die Löwenexperten sagen mir, boah, das könnte schwierig werden für die Löwen. Letztes Jahr sind sie ja davor reingegangen, haben gesagt, wir wollen hoch. Das ist dann kräftig gescheitert. Die 60er gehörten zu den großen Enttäuschungen. Jetzt backen sie, glaube ich, etwas kleinere Brötchen. Natürlich jetzt mit dem Neuzugang Moritz Schröter haben sie sich jemanden geholt, der auch schon in der zweiten Liga gespielt hat.
Ich sehe sie jetzt nicht so stark wie im letzten Jahr, persönlich gesehen. Ich finde es sehr, sehr viel Unruhe gerade, also wenn ich jetzt gerade die Thematik um Lakenmacher gehört habe. Also ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt über mich gesagt werden würde, wir wollen mit dem Spieler verlängern und ihn dann sofort ausleihen. Das zeigt ja, dass ich total auf ihn baue, wenn ich letztes Jahr Topscorer der Mannschaft war. Dann wäre das jetzt für mich persönlich jetzt nicht so ein Zeichen, dass man jetzt unbedingt auf mich baut. Also sage ich jetzt mal ganz ehrlich, von daher, ich glaube, sie haben auch schon einige Spieler verloren. Bär ist weg, ja dann diese Thematik um Lakenmacher, dann haben sie Deichmann an uns verloren, ich glaube, ein sehr guter Spieler. Dann haben sie Stefan Lex, der die Karriere beendet hat, verloren. Ja, schon ein gewisser Umbruch auch bei den Löwen zu erkennen. Und ich bin persönlich da auch ehrlich, ich wäre jetzt nicht so unglücklich, wenn es jetzt nicht so super laufen würde bei denen. Also,
du musst sagen als Ingolstädter.
Ja, da gibt es so zwei, drei Clubs, wo ich es jetzt nicht so schlimm finden würde, wenn es jetzt da nicht so gut läuft.
Hast du die Nummer mit dem Motivationscoach mitbekommen?
Ja, natürlich.
Schon verrückt, oder? Also, oder schon etwas anders, würde ich mal sagen. Also, sich einzustimmen. Hast du sowas selbst mal erlebt?
Ja, ich glaube, aber Jens, das ist immer so, man sieht einen Ausschnitt, wie der dann da rumschreit. Aber ich glaube, das ist ja auch immer so aus der ganzen Sache geboren. Und wer weiß,
was die. Aber er hat es natürlich auch in seinen sozialen Netzwerken gepostet ohne Ende.
Ja, natürlich. Also, die Szene an sich, da habe ich schon geschmunzelt. Aber wer weiß, vielleicht sind sie morgen schon um 5 Uhr zusammen aufgestanden und haben drei Berge erklommen zusammen und das war so die Endszene. Dann könnte ich die Sache schon mehr verstehen, aber ja, immer schwierig so eine Idee zu haben, finde ich. Also
schön gesagt.
Kann man persönlich mit Inhalten dann doch immer mehr überzeugen.
Finde ich auch. Hast du gerade schön gesagt, eine Idee zu haben. Er hatte auf jeden Fall eine Idee. Ja. Preußen-Münster. Ich glaube, bei Preußen-Münster ist ja jetzt erstmal ganz wichtig, hey, Konzentration erstmal auf den Saisonstart. Sie wollten endlich wieder zurück in die dritte Liga. Das ist ihnen gelungen. Und jetzt bloß noch nicht an dieses Pokalspiel denken, sondern erstmal an den Saisonstart in Liga 3.
Ja, generell, was haben die für einen krassen Auftakt? Also die starten gegen Dortmund 2, werden volles Haus haben, spielen eine Woche später gegen Bayern München und danach das Derby gegen Arminia. Also geiler Auftakt. Ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt die Erwartung haben, dass sie Bayern München aus dem Stadion schießen werden. Aber es ist ja trotzdem einfach so ein Highlight-Spiel zu haben. Wenn du es wirklich schaffst, gegen Dortmund gut zu starten und verkaufst dich vielleicht noch gegen Bayern München gut und hast dann dieses Derby auf der Alm, also da kann schon eine richtige Euphorie entstehen. Und ich finde, die Truppe hat schon Qualität. Also wenn ich die Offensive sehe mit Wouten, Wehkamp, Lorenz, die drei wissen schon, was zu tun ist in der dritten Liga. Also ich glaube, sie sind auch relativ souverän aufgestiegen in der Regionalliga West, die, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist. Und ja, Preußen-Münster, ich glaube schon, dass sie eine vernünftige Rolle spielen werden in der Liga.
Für mich von den vier Aufsteigern eigentlich, wenn ich es jetzt wählen dürfte, der Aufsteiger, von dem ich am meisten erwarte.
Ja, würde ich dir zustimmen.
Machen wir weiter mit Jan Regensburg. Jan Regensburg, wenn du über die Absteiger sprichst, wir sprechen ja später dann auch noch über Sandhausen, also werden immer Sandhausen und Bielefeld genannt. Ich finde, Regensburg läuft so ein bisschen fein unterm Radar. Dabei haben sie mit Joe Ennox einen Trainer, der die dritte Liga quasi in- und auswendig kennt. Also den kannst du nachts um 2:30 wecken und da betet der dir die dritte Liga, glaube ich, rauf und runter.
Ja, also definitiv ist, glaube ich, auch mit Pavel Dutschew der Rekordtrainer der Liga, würde ich jetzt mal so denken. Aber du hast schon recht, also guck mal, ich bin nicht weit von Regensburg entfernt, aber bekomme kaum was mit, so ab und an mal über Baller so was passiert, aber ansonsten, ich kann dir ehrlicherweise auch kein Testspielergebnis von denen sagen. Ja, mal sehen, ne? Starten direkt mit einem Derby gegen Unterhaching. Ja, es ist nicht so die Mannschaft, die man so auf der Zunge liegen hat, wenn man davon spricht, wer wird denn oben mitspielen.
Ja, Florian Ballas ist von Karlsruher SC gewechselt, Elias Huth von Erzgebirge Aue dorthin gegangen, Alexander Bütroff vom 1. FC Magdeburg kennt man auch, Noel Eichinger vom FSV Zwickau. Also sie haben sich auch schon bei ein paar Drittligisten bedient.
Ja, absolut. Sie haben schon Spieler geholt, die Liga kennen. Aber man weiß auch gar nicht so wirklich, was ist deren Ziel. Also wollen sich jetzt erstmal wieder etablieren, damit sie nicht wie vor ein paar Jahren schon mal, da haben sie auch von der zweiten bis in die vierte Liga den Durchmarsch gemacht, dass das nicht wieder passiert. Oder wollen sie direkt wieder oben angreifen? Also ist nicht viel drüber zu hören, ne?
Bayer Lotzer, natürlich jemand, der den Verein sehr gut kennt und der erfahren ist als Sportchef. Also das ist sicherlich auch keine ganz schlechte Besetzung. Was ist mit dem 1. FC Saarbrücken? Im Saarland, also beim 1. FC Saarbrücken werden die sicherlich neidisch rüberschauen. Ausgerechnet die kleinen Elversberger, die kleinen Saarländer spielen jetzt in der 2. Liga, wo doch der 1. FC Saarbrücken eigentlich hin wollte.
Katastrophe.
Ja. Die starten jetzt den nächsten Anlauf. Erfolgreich?
Ja, ich hoffe nicht, ne? Das sag ich ganz ehrlich. Aber sie hat es natürlich schon, knüppelhart auch am letzten Spieltag getroffen. Ja. Also, ich meine, Wiesbaden hat es auch getroffen, aber die haben es ja im zweiten Schritt dann noch erledigt, aber Saarbrücken so komplett dann raus, so in der 90. noch in der Relegation. Ja, klar, das stimmt, aber ich glaube, auch ein Umbruch, haben natürlich mit Batz schon den Torhüter verloren, der hat schon 10 bis 15 Punkte letztes Jahr den geholt.
War der Beste in der dritten Liga, oder?
In der letzten Saison würde ich schon sagen. Ja, war schon richtig gut letztes Jahr. Der war schon gut, muss man echt sagen. Und haben jetzt natürlich schon einen Umbruch, ne, haben jetzt Patrick Schmidt zurückgeholt von uns, Kai Brünker geholt, haben Sontheimer geholt, den ich ja bei Köln schon sehr gelobt habe jetzt eben, haben Tim Sevilla von uns geholt, der gerade, glaube ich, sich am Ende sehr, sehr gut entwickelt hat, aber haben natürlich auch enorm viele Sorgen, wie man es hört. Also ich glaube, Uafero und Tölke schon wieder verletzt, also das soll ja schon deren Abwehrreihe sein. Und Saarbrücken ist die Erwartungshaltung enorm hoch jedes Mal, finde ich. Und starten direkt gegen Ulm. Man weiß nicht, was man von Ulm bekommt. Ist wieder so ein Aufsteiger. Und spannendes Jahr dort. Und ich hoffe natürlich nicht, dass sie sich so in den Rausch spielen können.
Dann reden wir mal über die Spatzen, über Ulm. Kannst du dich noch erinnern, als die in der Bundesliga gespielt haben?
Unter Ralf Rangnick.
Oh ja, das vergisst man so schnell. Eine Saison in der Bundesliga gespielt, der SSV Ulm, dann in der Versenkung, aber mal sowas von komplett verschwunden und jetzt aus der starken Regionalliga Südwest aufgestiegen. Und die Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest, mein lieber Paco, die waren zuletzt immer richtig gut. Wie siehst du denn den SSV Ulm? Natürlich mit einer Menge Aufstiegseuphorie besattelt.
Also ich werde sie nicht unterschätzen, weil ich war vor 3 Jahren im DFB-Pokal in der ersten Runde dort. Ja,
mit Erzgebirge Aue.
Genau, war verletzt und konnte deshalb nur 20 Minuten spielen. Aber da haben sie uns schon in dem Spiel die Grenzen aufgezeigt und enorme Qualität. Wir haben vorne Lukas Röser drin, kennen wir beide auch noch. Ich glaube schon, dass sie sich direkt in der Liga etablieren wollen. Aber klar, Elversberg war letztes Jahr das beste Beispiel, wie stark die Liga ist, wenn man daraus hervorkommt. Und ich glaube, sie wollen auch dieses Jahr eine vernünftige Rolle spielen. Für mich aber schwierig einzuschätzen.
Was ist mit deinem Ex-Verein, mit dem SV Sandhausen? Auch da natürlich jede Menge Abgänge nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga. Aber ich sag mal schon, die Neuzugänge, also Ruven Hennings, Ben Bala, dann Tim Knipping, Stolze, Luca Zander vom FC St. Pauli. Das kann sich auch durchaus sehen lassen. Also da haben die schon ordentlich hingelangt.
Möhling noch.
Ja, stimmt.
Also namhaft enorm verstärkt. Ich glaube, Ruben Hennings ist verletzt, weil irgendwie in den letzten Testspielen war er nie in der Aufstellung zu finden.
Aber jetzt habe ich aber
heute gelesen, sie wollen Otto noch holen von St. Pauli. Nee, haben sich sehr, sehr namhaft verstärkt. Und sie wollen mit voller Kraft voraus wieder hoch. Also das hat Jürgen Machmeier ja auch ganz klar so gesagt. Ne, und man darf nicht vergessen haben, Dennis Diekmeyer ja auch noch mit sehr, sehr viel Erfahrung. Also ich glaube schon, das sind ja auch alles Jungs, die Liga kennen. Also Tim Knipping hinten, Möhling, Stolze. Also da sind schon gute, viel Qualität dabei und ich glaube, sie werden schon ein großes Wort mitreden.
Wie siehst du den neuen Trainer, Danny Galm, der von FC Bayern kam, aus dem Nachwuchs?
Er wird spannend, wie geht er mit diesen gerade erfahrenen Spielern um, ne? Er hat ja jetzt eigentlich viele junge Spieler begleitet, sehr, sehr erfolgreich auch in München, aber jetzt trifft er halt auch auf einmal auf einen Spieler, wie zum Beispiel ein Dennis Diekmeyer, der viele, viele Bundesligaspiele hat, wie ein Alexander Möhling, der viele Zweitligaspiele hat. Also packt er die Jungs oder überfrachtet er die mit zu viel Jugendwissen in Anführungszeichen? Ich glaube, wenn er die packt, dann kann er ihnen sehr, sehr viel mitgeben und dann wird sich die Mannschaft brutal gut entwickeln.
Also schon ein heißer Aufstiegskandidat, oder?
Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Wir haben sie dort am letzten Spieltag. Also
Da habt ihr noch ein bisschen Zeit.
Wir werden lange nicht auf sie treffen und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf die Entwicklung vom SVS.
Aber wird ja in Dresden jetzt auch gerade diskutiert. Ist es eher ein Vorteil, gegen die Absteiger am Anfang zu spielen? Oder sagt man, lass die ruhig ein bisschen sich einspielen und mal gucken. Wie siehst denn du das?
Also, schwierig. Deswegen sage ich ja eben schon, Dresden spielt gegen Bielefeld und ich kenne gefühlt die Bielefelder Mannschaft nicht. Sandhausen ist für mich wieder was anderes, weil da kenne ich die Spieler jetzt alle. So Möhling, Stolze kennt man alle. Bielefeld kennt man jetzt nicht so. Völlig offen, also... Ich glaube, wir haben ein geiles Auftaktspiel, aber wenn man die kriegt, ja, wenn ich jetzt sage, besser nicht, weil wenn die Dresden hättest du letztes Jahr, war es besser, sie am Anfang zu bekommen.
Ja, definitiv.
Ganz ehrlich, also in der Rückrunde war es eine andere Hausnummer.
Ohne Frage. Machen wir weiter mit einem weiteren Aufsteiger. Spielvereinigung Unterhaching sind wieder zurück. Unterhaching übrigens jetzt das Team mit den meisten Drittligaspielen, weil Wiesbaden und Osnabrück aufgestiegen sind, sind somit quasi die Drittliga-erfahrenste Mannschaft. Sandro Wagner ist nicht mehr da. Auf der Zu- und Abgangsseite tut sich gerade nicht ganz so viel bei den Hachingern. Die müssen natürlich sparen. Ja, also ganz ehrlich, für mich schon ein Kandidat dafür, wenn es ums knallharte Abstiegsgeschäft geht.
Ja, ich glaube, Haching hat ja ein brutal interessantes Modell jetzt rausgebracht, mit dass zwei Spieler Sportdirektor und sportlicher Leiter sind.
Also aber da könnte ich mir dich zum Beispiel vorstellen. Also du wärst...
Geil, oder?
Was?
Geil, oder?
Das, ich glaube, du wärst auch einer gewesen, die gesagt haben, ja klar, versuche ich, mache ich mit. Hälfte des Tages trainiere ich, die andere Hälfte setze ich oben im Büro und kümmere mich um unseren Kader.
Also jetzt verrate ich dir mal ein Geheimnis, Jens. Du bist nicht der Erste, der das jetzt zu mir gesagt hat. Also wie oft ich diese Aussage geschickt bekommen habe.
Ja, logisch.
Eine eigene Mannschaft, Paco, das ist doch genau dein Ding, oder? Ja, klar. Also ist doch mega geil, was sie machen. Nur, ich bin halt gespannt, wie das funktionieren soll. Und ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt schon Zugang gemacht haben, weil sie haben ja gesagt, sie werden keinen externen Zugang machen. Ich glaube, bisher haben sie sich da auch noch nachgerichtet, aber haben schon Abgänge. Also sie haben Hein verloren, sie haben Pissot weg. Sie wollen ja auch sehr, sehr verjüngen, aber das war ja eigentlich auch immer die Methode von Unterhaching. Sehr, sehr junge Spieler, und in den letzten Jahren war ja immer, dass sie in der Hinrunde unfassbar gut waren und in der Rückrunde unfassbar schlecht waren. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt war, weil ich finde, gegen Cottbus haben sie zwei sehr gute Spiele gemacht, die habe ich mir angeschaut. Und Unterhaching ist immer eklig zu spielen, weil wirklich, wie gesagt, jung und extrem wild. Ja, mal gucken. Ich glaube, wir spielen in den nächsten Tagen nochmal gegen sie. Bin gespannt darauf, wie sie so gewinnt. Aber ich glaube nicht, dass sie, sag mal so, zu den Favoriten der Liga gehören werden.
Schön ausgedrückt. Ja, die zwei konnten sich auch noch nicht so richtig kümmern um den Kader. Ist in der Vorbereitung, da trainierst du halt viel und dann musst du halt das eine hinten anstellen. Das kannst du dann zum Beispiel machen, wenn Pokalpause meinetwegen ist und so weiter. Aber weil du das gerade sagst, ihr spielt jetzt nochmal gegen die, das ist ja momentan sowieso die Krux der Drittligisten, oder? Einen Testspielgegner für die Generalprobe zu finden, weil fast alle anderen Ligen spielen, auch in den Nachbarländern, und deshalb testest du meistens untereinander. Auch bei uns wird es wahrscheinlich so sein.
Ja, denke ich auch. Also wir haben jetzt ja diese Woche zwei Bundesligisten gehabt, aber da ist halt auch immer ein bisschen das Problem. Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich vermute schon, dass der Ansatz sein wird, dass wir mit Ingolstadt gegen viele Gegner spielen werden, die jetzt nicht, glaube ich, unfassbar offensiv gegen uns herangehen werden, sondern wahrscheinlich erstmal eher defensiv stehen werden und wir viel das Spiel machen werden. Ja, aber kann jetzt unser Trainer die Erwartung haben, dass wir gegen Heidenheim und Gladbach das Spiel machen werden? Das ist ja schon schwierig, sondern da geht es ja eher um die defensiven Abläufe. Und dann hat man die zweite Liga kann man nicht gegen testen, die ja auch noch eine Liga höher sind. Und Regionalligen, die spielen schon seit letzter Woche. Also von daher, wie will man da einen Gegner finden? Und deswegen ist es schon so, dass viele gegen die Drittligisten spielen. Und dann wird man natürlich schon schauen, gegen wen spiele ich jetzt nicht gerade in den ersten 5 Spieltagen. Weil alles danach ist für mich nicht mehr aussagekräftig. Also bis dahin ändert sich 10-mal was.
Ja, aber Transferfenster dann allein schon. Also letzter August.
Auch das, ja, genau.
Ja, also da ist dann noch so viel offen. Von daher wird das spannend. Ein Team fehlt uns noch, der SC Verl. Ich habe ja bei ein paar Prognosen in der letzten Saison richtig gelegen. Aber beim SC Verl habe ich komplett daneben gelegen. Für mich waren die letzte Saison Abstiegskandidat Nummer 1. Und dann kam eben Michael Kniat, wir haben es gerade schon besprochen, hat die mit sehr ansehnlichem Fußball souverän zum Klassenerhalt geführt. Jetzt ist er nach Bielefeld gegangen und Alexander Ende hat übernommen. Wo siehst du den SC Verl in der kommenden Spielzeit in der dritten Liga?
Ja, vermutlich ähnlich da, wo du sie in der letzten Saison
gesehen
hast. Ja, vermutlich, ne? Aber man weiß wieder nicht, was passiert. Und ich muss sagen, sie haben letztes Jahr richtig geilen Fußball gespielt. Ich weiß nicht, ob es am Trainer lag oder an den Spielern. Ich glaube, für uns das große Glück war es, dass sie montags den Klassenerhalt geschafft haben und freitags dann gegen uns schon wieder spielen mussten. Also dementsprechend noch nicht so auf der Höhe waren. Weil wenn sie mal gespielt haben, dann sah das schon sehr, sehr ansehnlich aus. Bin halt gespannt, wie es dieses Jahr wird. Und weißt du, kehren sie wieder in ihr Stadion zurück oder spielen sie weiter?
Ja, sie wollen in ihr Stadion zurück.
Kehren. Das also ist natürlich auch wieder was anderes, ne? Aber wird natürlich schon ein sehr, sehr schwieriges Jahr.
Das ist sicherlich kein Vorteil für sie gewesen, außerhalb zu spielen.
Das war ein komisches Gefühl. Ne? Ja. Da waren 20 Zuschauer, spielst dann in Paderborn. Und ich persönlich war jetzt in Paderborn auch noch nicht ganz so erfolgreich. Von daher.
Ach, das spielt für dich eine Rolle, ja? Also in welchen Plätzen du erfolgreich gewesen bist und.
In meinem letzten Zweitliga-Jahr war Paderborn der einzige Club, gegen den ich noch nicht getroffen habe. Also von daher. Natürlich spielt das für mich eine Rolle, wenn ich dann dort noch ein Spiel extra machen muss.
Ja, wir haben ein bisschen vorausgeschaut auf die kommende Saison in der dritten Liga. Gerade für die Absteiger oder für ambitionierte Vereine wie Ingolstadt oder Dynamo Dresden geht es eben darum, rauszukommen aus der dritten Liga, damit auch der Abstand zur zweiten Liga nicht zu groß wird, Paco, weil ganz klar, in der dritten Liga sind die Fernsehgelder doch um einiges geringer als in Liga 2. Und deshalb sagst du dir, naja, kann man schon ein Jahr mal machen, kann man auch mal zwei Spielzeiten machen, aber irgendwann ruft dann auch mal wieder gerne die zweite Liga.
Ja, sonst wird die Kluft auch einfach zu groß, ne? Mhm. Und man will ja dann ja auch nicht so, sage ich da mal, wie jetzt Wiesbaden, die jetzt, glaube ich, 8 oder 9 Jahre in Folge waren, dann kommen sie hoch und verlieren eigentlich ihre besten Spieler. Also Hollerbach ist noch da, aber vermutlich wird er trotzdem irgendwo hingehen. Also, und das willst du ja auch irgendwie nicht. Also, wenn du dann aufsteigst, willst du ja irgendwie deine Spieler beisammen halten. Das geht ja auch nur mit einem gewissen, finanziellen Background, den du dir halt einfach in der zweiten Liga anders aufbauen kannst, als du ihn in der dritten Liga hast, weil es wird immer schwieriger mitzuhalten, weil die von oben runterkommen, gerade wie jetzt Sandhausen, die haben den Background noch, kommen runter. Also, da muss man schon viel investieren, um sich dann mit denen gleichzustellen. Und deswegen, ich glaube, es gibt schon viele Mannschaften, die die Liga schnell verlassen wollen und wieder in die zweite Liga hoch wollen.
Die Nachspielzeit.
Ein Thema noch gar nicht angesprochen, das aber jetzt zum Schluss. Habe ich nicht vergessen. Wird Harry Kane nach Münster fahren?
Das hoffe ich doch. Also, es wäre richtig geil, finde ich. Ich glaube, für meine Augen ist es auch der einzige Stürmer, der zu Bayern München passen würde. Weil ich glaube, bei Bayern München musst du schon eine gewisse Erfahrung mitbringen und eine gewisse Akzeptanz und so wie Harry Kane ist vermutlich, wenn die Jungs ihn einigermaßen vernünftig einsetzen, wird er die 25 bis 30 Tore schießen und im nächsten Jahr der Torschützenkönig dann wohl wieder aus München kommen. Und die Tendenz geht ja gerade dahin, wie man den Medien glauben kann, dass ja jetzt wohl dann doch wohl gesagt wurde, hey, und so gut geht es uns doch nicht, dass wir auf 100 Millionen verzichten können.
Nee, nicht mal ein englischer Premier League-Verein kann auf 100 Millionen verzichten und darauf wird es irgendwie hinausgehen, die Ablösesumme für ihn. Und das würde dann die Bundesliga umso spannender machen, wenn Harry Kane noch nach München wechselt. Also da denke ich mal, da wird es ein Kopf an Kopf rennen, mit wem auch immer an der Spitze gehen. Nee, Spaß
spannender
beiseite.
Spannender in Anführungszeichen.
Ja, natürlich. Nein. Purer Sarkasmus. Also im Grunde genommen, es war halt in der vergangenen Saison so einfach wie selten, mal für einen anderen Meister zu sorgen, aber das hat vor allem eine Mannschaft am letzten Spieltag komplett verdattelt. Davor haben es auch einige Mannschaften schon nicht hinbekommen. Und ich denke, die Bayern haben aus ihrer schwachen oder schwächeren letzten Saison die richtigen Lehren auch finanziell gezogen.
Es wirkt zumindest so und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nochmal so mit sich machen lassen, dass sie so oft durch die Suppe gezogen werden, auch medial, ne? Also. Und die Qualität dort ist ja einfach unglaublich.
Ja.
Über was für Spieler reden wir, die gerade vielleicht nicht mal mehr Stammspieler sein sollen. Also
verrückt, oder?
Ist ja geisteskrank. Also was für Spieler.
Das ist echt verrückt. Paco, das hat Spaß gemacht. Wir sehen uns. Ich habe mal geguckt, irgendwie Anfang September in Dresden.
Ja,
davor,
ich freue mich sehr.
Davor hören wir uns auf jeden Fall noch. Spiel ist, glaube ich, 2. September, 14 Uhr. Also nicht das Highlight-Spiel, sondern Dresden gegen Ingolstadt, ganz normale Anstoßzeit in Liga 3 am 2. September.
Für mich ist es das Highlight-Spiel.
Das hast du schön gesagt. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Danke dir.
Alles klar, mein Lieber.
Das war Paco Testroth. Das war unsere Vorschau auf die neue Saison in der dritten Liga. Wir haben am Anfang auch über den Start in der zweiten Bundesliga gesprochen. Also es geht so langsam wieder los in den Fußballligen hier in Deutschland und der Saisonstart steht an. Viel Spaß dabei und ich sag bis zur nächsten Folge hier im Rasengeflüster.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.